HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Wenn wir in eine Lage kommen, dass wir wieder guten Gewissens von einer hinreichenden Unabhängigkeit von DİTİB Hessen vom türkischen Staat ausgehen können, dann kann man diese Tür auch wieder aufmachen.
Das Problem besteht im Moment eher in dem Durchgriff der türkischen Innenpolitik in den deutschen Raum hinein. Insoweit gibt es hier so etwas wie eine strukturelle Gefährdungslage bei DİTİB.
Integration erst ein Problem wurde, als Frauen mit Kopftuch in der Schule nicht mehr putzten, sondern Lehrerinnen waren. Und das habe ich am eigenen Leib erlebt. Ich habe gemerkt, dass diese strukturelle Diskriminierung so tief ist im System Schule, dass es für mich in dem Moment nicht mehr machbar war, dort zu arbeiten.
Der Staat ist also säkular und er ist in religiöser und weltanschaulicher Hinsicht neutral. Er kann auch Religion fördern, er muss es nur gleichberechtigt tun.
Es bevorteilt die Religion gegenüber nicht-religiösen Weltanschauungen, es bevorteilt das Christentum gegenüber anderen Religionen. Das Problem ist, dass die kooperative Ordnung in der Bundesrepublik asymmetrisch ist und in gewisser Weise so etwas wie eine religiös-christlich-großkirchliche Schlagseite hat.
Es war umstritten und bundesweit einzigartig, was in den hessischen Schulen nach langem Ringen 2014 zum Alltag wurde. Ein Islamunterricht, gleichgestellt dem katholischen und evangelischen Religionsunterricht. Durchgeführt wurde er vor allem in Zusammenarbeit mit dem größten Moscheeverein in Deutschland, der DİTİB. Damit ist jetzt Schluss. Seit dem Putschversuch in der Türkei 2016 wuchsen die Sorgen, dass die enge Verbindung der DİTİB zur türkischen Religionsbehörde Diyanet bis ins Klassenzimmer zu spüren sei. Ab nächstem Schuljahr soll nun Islamkunde für die muslimischen Schüler und Schülerinnen angeboten werden. Die christlich getauften Kinder sitzen weiterhin in einem bekenntnisorientierten Unterricht. Der alte Streit ist zurück. Unter dem Titel Glauben lernen, Streit über den Religionsunterricht, schauen wir uns den Streit genauer an. Ist das denn so gerecht und verfassungsgemäß, fragen die Befürworter des Religionsunterrichts an sich. Harte Kritiker gehen grundsätzlich heran. Wofür brauchen wir Religionsunterricht in einem säkularen Staat? Und wie unabhängig sollen Staat und Kirche in Deutschland wirklich sein? Schließlich freuen sich Bürger und Bürgerinnen unabhängig von der Konfession über arbeitsfreie christliche Feiertage, zum Beispiel den morgigen Christi Himmelfahrt. Bevor wir grundsätzlich werden, schauen wir uns die hessische Situation konkret an. Ab nächstem Schuljahr wird kein islamischer Religionsunterricht mehr an den Schulen angeboten. Warum und was stattdessen kommen soll, berichtet Heidi Radwilas.
Seit Jahren hat es Kritik daran gegeben, dass das Land beim bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht mit DİTİB Hessen kooperiert hat. Und diese Kritik, sagt Kultusminister Alexander Lorz, habe sich nach einer Aktualisierung verschiedener Gutachten erhärtet. Der Tenor, DİTİB Hessen sei nicht unabhängig vom türkischen Staat.
Aus heutiger Sicht muss man sagen, ist diese Unabhängigkeit nicht hinreichend gewährleistet. Aber nur mit dieser Unabhängigkeit kann eine Religionsgemeinschaft Kooperationspartner für einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht nach dem Grundgesetz sein.
Seit 2016, sagen manche Experten, habe sich die politische Lage in der Türkei verändert. Der türkische Staat habe seine Einflussmöglichkeiten ausgeweitet. Unter diesen Umständen verbiete sich derzeit eine Kooperation mit DİTİB Hessen, sagt Lorz. Islamunterricht solle es aber dennoch geben.
Deswegen sind wir jetzt auch guter Hoffnung, dass wir das auch reibungslos in einen nicht bekenntnisorientierten und damit auch nicht Religionsunterricht nach dem Grundgesetz, aber eben in ein staatliches religiöses Bildungsangebot in Form unseres Islamunterrichts überführen können.
Heißt, der Schulversuch, den es seit Anfang des Schuljahres für die Siebtklässler gibt, der soll ausgeweitet werden. Also ab nächstem Schuljahr ein Islamkundeunterricht unter alleiniger staatlicher Verantwortung, dann für die Klassenstufen 1 bis 8. Dass es in Zukunft doch noch eine Kooperation mit DİTİB Hessen beim islamischen Religionsunterricht geben könne, hält Lorz zwar für unwahrscheinlich, will es aber nicht ausschließen.
Wenn wir in eine Lage kommen, dass wir wieder guten Gewissens von einer hinreichenden Unabhängigkeit von DİTİB Hessen vom türkischen Staat ausgehen können, dann kann man diese Tür auch wieder aufmachen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, da ist natürlich angesichts der Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren seit dem gescheiterten Putschversuch von 2016 in der Türkei vollzogen haben, ist die Hoffnung gering, aber sie ist eben nicht gleich null.
Dieter Pessen kritisiert die Entscheidung des Landes und bezeichnet sie als verfassungsrechtlich nicht haltbar. Sie sei ein falsches und fatales Zeichen, das die politische Partizipation und die gesellschaftliche Akzeptanz der Muslime um Jahrzehnte zurückwerfe. Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag kritisiert, dass der islamische Religionsunterricht durch einen Islamkundeunterricht ohne konfessionellen Bezug ersetzt werden soll. Das sei eine Diskriminierung der Muslime gegenüber anderen Religionsgemeinschaften. Günther Rudolph von der SPD meint:
Das ist eine Lösung, die halten wir nicht für ganz unproblematisch, insbesondere dann, wenn der konfessionelle Bezug fehlt. Und von daher wird man sehen, ob die Lösung, die der Kultusminister anpeilt, tatsächlich dann auch den Schulfrieden an der Stelle herbeiführt.
Die Fraktionen von CDU, FDP und AfD im Hessischen Landtag haben die Aussetzung der Kooperation mit DITIB Hessen begrüßt. Die Grünen-Fraktion betont, die Tür zur Zusammenarbeit mit DITIB Hessen bleibe grundsätzlich offen. Aktuell nehmen rund 3.300 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 am bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht teil. Die Kooperation des Landes Hessen mit der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde wird fortgeführt. Sie betrifft allerdings nur 80 Schülerinnen und Schüler in Hessen.
DITIB ist raus aus dem islamischen Religionsunterricht in Hessen, Heidi Radwilas berichtete. Dr. Jörg Balnus, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrerbildner am Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück und selbst islamischer Religionslehrer. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Was heißt denn eigentlich bekenntnisorientiert im islamischen Religionsunterricht? Was macht es anders als Islamkunde?
Ja, zunächst haben wir zwei wichtige Gegenstände dieses Fachs. Wir haben einerseits die Religion und andererseits auch natürlich den Bezug auf eine transzendente Größe. Wir sagen Gott oder auch Allah dazu, und ich denke, das sind die beiden Gegenstände, die hier zentral auch für einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht stehen. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Religion aus der Innenperspektive. Das heißt, hier wird die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler mit einbezogen und auch die Religionszugehörigkeit der Lehrkraft ist entscheidend. Alles allerdings vor dem Hintergrund, dass es um keine Überwältigung der Schülerinnen und Schüler gehen soll.
Also es geht nicht darum, Leute auf oder Kinder auf ihre Seite zu ziehen oder gemeinsam zu beten, sondern es geht nur um eine andere Sicht?
Das ließe sich auch so beschreiben. Der islamische Religionsunterricht verbindet pädagogische und theologische Begründungen und erstellt daher, man kann das auch so beschreiben, ein Modell der Konvergenz, das ist eine Wechselwirkung und bezieht Schülerinnen und Schüler natürlich direkt mit in den Lernprozess ein. Davon gehen wir aus, das ist ja das Ziel. Und schließlich erreichen wir vielleicht dadurch auch noch eine Zivilisierung von Religion durch Bildung, wenn wir beispielsweise an die aktuellen Corona-Proteste denken, wo möglicherweise Menschen ohne Nachdenken Dinge artikulieren, dann haben wir hier eben die Möglichkeit, dass durch Religion auch eine Zivilisierung stattfinden kann, also durch Bildung.
Ja. Und wie genau lernen das die Studierenden bei Ihnen?
Ja, die Studierenden lernen das in unterschiedlichen Kontexten. Wir haben verschiedene Disziplinen, die bei uns am Institut für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück gelehrt werden. Studierende erfahren etwas über den Koran, über die Tradition im Islam, die Hadithe, aber auch islamische Geschichte, aber setzen sich beispielsweise auch mit dem Begriff der Scharia auseinander. Aber all diesen Disziplinen liegt zugrunde, dass eben diese Disziplinen für heute aktualisiert werden, weitergedacht werden und eben auch für die heutige Wissenschaftssprache neu formuliert werden.
Und das könnte nicht Inhalt eines Islamkundeunterrichts sein?
Wird hier schon schwierig, weil die Ausbildung von Lehrkräften für einen Religionskundeunterricht grundsätzlich bei den Fächern andere Voraussetzungen haben. Eine Lehrkraft für Werte und Normen oder Ethik hat eben sehr zentral die Religionswissenschaft im Ausbildungskanon stehen. Und das haben wir eben nicht. Wir haben natürlich auch ein Modul für Religionswissenschaft dabei, aber das kann eben das andere Design eines Studiengangs für Lehrkräfte für Religionskunde nicht ersetzen, denke ich.
Der Religionsunterricht in Niedersachsen, wo die Uni Osnabrück ja angesiedelt ist, läuft mit DITIB. Gibt es denn dort keine Diskussion wie in Hessen?
Mir ist eine solche Diskussion nicht bekannt. In Niedersachsen wird ein Beiratsmodell verwendet, das sich, ich denke, sehr gut etabliert hat. Vorteil ist hier vielleicht auch, dass neben DITIB auch noch andere Verbände aus der Verbandslandschaft der Muslime in Niedersachsen dabei sind. Ich denke, das ist ein Vorteil. Auf der anderen Seite haben wir natürlich noch nicht das Ziel erreicht, also wie bei den Veranstaltern des katholischen und evangelischen Religionsunterrichts. Das heißt, dieses Verhältnis zwischen Staat und Religionsgemeinschaft oder sagen wir muslimischer Kirche in Anführungsstrichen, muss sich erst auch noch entwickeln. Da brauchen wir sicherlich noch viel Zeit dafür.
Der Zentralrat der Muslime hat ja jetzt schon gleich sich geäußert und hat gesagt, die lehnen in Hessen diesen Islamkundeunterricht ab und raten nicht, dorthin zu gehen. Können Sie das verstehen?
Grundsätzlich kann ich das verstehen, diesen Rat, weil wir haben ja unterschiedliche Kontexte, in denen sich Schülerinnen und Schüler Religionen, auch der eigenen Religion, nähern und nach meinem Dafürhalten werden sie aus religionsgründlicher Perspektive vorwiegend informiert. Das heißt, es gibt da auch so Begrifflichkeiten, Learning about Religion wäre das, eben sie werden informiert über die eigene und andere Religionen und dann würde vielleicht auch das religiöse Momentum fehlen. Das heißt, die Verknüpfung mit eigener Lebenswelt, mit Erfahrungen, mit, ja, religiösen Festen, Gebet, Moscheebauten und all diesen Dingen, das würde auch fehlen. Und schließlich würde ihnen vielleicht auch ja die Kompetenz fehlen, die jeweils eigene Religiosität zu beschreiben.
Das ist auch eine Frage der Gleichbehandlung der Religionen, die ja eigentlich im Grundgesetz zugesichert wird?
Ja, davon gehe ich aus. Das ist, ich denke, ganz wichtig, ein ganz wichtiges Argument für einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht, weil wir ja im Grundgesetz unter Artikel 3 Absatz 3 auch finden, dass alle Religionen gleich behandelt werden sollen. Daher, ich bin nun kein Jurist, aber...
Den haben wir später noch in der Sendung.
Gut, vielleicht kann er das nochmal aufgreifen, aber ich verstehe das eben dahingehend, dass der bekenntnisorientierte Religionsunterricht nach Artikel 7.3, wenn er dann da ist und funktioniert, auch weiterhin das Maß der Dinge spielen sollte. Weil für alle anderen bekenntnisunabhängigen Formen haben wir ja Ethik, Werte und Normen, LER und so weiter. Und da brauchen wir eben kein neu konstruiertes Fach.
Jetzt wird ja eben jetzt gerade diskutiert und deswegen ist diese Entscheidung über DITIB gefallen, dass der Einfluss der Türkei da über diesen Weg in die deutschen oder hessischen Klassenzimmer zu stark sein könnte. Sie sind an der Uni Osnabrück, Herr Balnus, wo Sie eben auch arbeiten, ja ganz vorne dran mit der Imam-Ausbildung auch. Es wird dann auch dort in diesem Bereich manchmal kritisiert, dass es eben Stiftungsprofessuren gibt, dass eben auch da wieder die Türkei die Finger drauf hat. Wie ist das bei Ihnen an der Uni Osnabrück? Beim Islamischen Institut für Islamische Theologie, so rum ist es richtig?
Ja, grundsätzlich sind eben unsere Studierende eingebunden in die Prozesse einer ja, staatlichen Universität und es gibt eben keinen Verband, der von außen bestimmt, was die Dozentinnen und Dozenten in ihren Lehrveranstaltungen vermitteln. Wir haben eine Freiheit der Lehre an der Universität und auch im weiteren Verlauf der Ausbildung nach dem Studium kommen ja die Studierenden in den Vorbereitungsdienst, in das Referendariat und auch hier gibt es meiner Meinung nach keine Chance für eine verdeckte oder wie auch immer aussehende Einflussnahme des türkischen Staates.
Das folgt denselben Regeln wie eine andere religionspädagogische Ausbildung?
Genau, genau. Also wir haben überhaupt keine Unterschiede zu den Prozessen eines Studiums für den katholischen oder evangelischen Religionsunterricht. Da unterscheiden wir uns überhaupt nicht und gehen von den gleichen Voraussetzungen und Bedingungen aus.
Dr. Jörg Balnus vom Institut für Islamische Theologie an der Uni Osnabrück. Vielen Dank. Glauben lernen, Streit über den Religionsunterricht, der Tag in HR2 Kultur. Und so sah der Religionsunterricht bei Mark Twain bzw. Tom Sawyer aus, nicht eingebettet in den normalen Schultag, plagt ihn die Sonntagsschule.
Die Sonne ging auf über einer friedvollen Welt und strahlte hernieder als fiele ein Segen auf das stille kleine Dorf. Nach dem Frühstück hielt Tante Polly die Familienandacht ab. Danach gürtete Tom gewissermaßen seine Lenden und machte sich an die Arbeit, um seine Verse zu bewältigen. Sid hatte seine Lektion bereits vor Tagen gelernt. Tom spannte seine ganze Energie an, um sich 5 Bibelverse einzuprägen. Er wählte sie aus der Bergpredigt, weil er keine kürzeren finden konnte. Nach Ablauf einer halben Stunde hatte Tom einen unbestimmten, allgemeinen Begriff von seiner Lektion, mehr aber nicht. Mary nahm sein Buch, um ihn abzufragen, und er versuchte, seinen Weg durch den Nebel zu finden. »Selig sind die da, geistlich. Geistlich. Selig sind die da geistlich, arm. Arm. Selig sind die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich. Selig sind die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihrer. Selig sind die da Leid tragen, denn sie so. Ich weiß nicht, wie es heißt. Sollen. Ah ja, sollen. Denn sie sollen. Denn sie sollen. Sollen Leid tragen. Selig sind die da. Die da Leid tragen, denn sie sollen. Was sollen sie? Warum sagst du es mir nicht, Mary? Warum bist du so gemein? Aber Tom, du armer Dummkopf, ich will dich doch nicht ärgern. Das will ich nie tun. Du musst dich hinsetzen und es nochmal lernen. Verlier nicht den Mut, Tom. Du wirst es schon schaffen. Und wenn du es geschafft hast, dann gebe ich dir was ganz Feines. Sei lieb und geh.
Manchmal tut sich eben nicht nur die Politik schwer mit dem Religionsunterricht, sondern auch die Schüler. Tom Sawyer in der Sonntagsschule. Wir setzen uns später noch einmal mit ihm in diesen Religionsunterricht. Der islamische Religionsunterricht wurde 2014 in Hessen eingeführt. Damit wurden die Religionen in dieser Hinsicht gleichgestellt. Auch für muslimische Schüler und Schülerinnen sollte es ein solches Angebot geben. Aber warum gibt es überhaupt Religionsunterricht in den Schulen? Das hat mit unserer Verfassung zu tun. Wie eben schon angeklungen ist, Birgit Spielmann klärt auf.
Religionsunterricht ist das einzige Schulfach, das vom Grundgesetz garantiert wird. Dort heißt es in Artikel 7 unter Absatz 3, der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach. Und weiter, unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Der Staat wacht also lediglich darüber, dass die Inhalte des Religionsunterrichts sich nicht gegen geltendes Recht und geltende Gesetze richten, und er mischt sich nur ein, wenn das der Fall ist. Die Religionslehrerinnen und Lehrer werden vom Staat angestellt und bezahlt. Um unterrichten zu dürfen, brauchen diese wiederum die Erlaubnis der Kirchen. Die kann entzogen werden, wenn es zu schweren Verstößen gegen kirchliche Regeln kommt. Die gerade beschriebenen Vereinbarungen zum Religionsunterricht stammen aus der Weimarer Reichsverfassung von 1919. Sie entstanden aus einem Kompromiss zwischen den Sozialisten, die gar keine Religion in der Schule haben wollten, und der katholischen Zentrumspartei. Diese Vereinbarungen blieben in der Bonner Verfassung von 1948 einfach bestehen. Durch die Wiedervereinigung änderte sich die Bedeutung des Religionsunterrichts. Manche Länder erteilen überhaupt keinen. Außerdem sinken seit Jahren die Zahlen der Schülerinnen und Schüler, die daran teilnehmen. Vielfach wird Ethikunterricht angeboten, in dem die Information über die verschiedenen Religionen im Vordergrund steht. In Hessen ist der Religionsunterricht ein ordentliches Lehrfach, das im Schulgesetz verankert ist. Er wird als bekenntnisorientierter Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der jeweiligen Kirche oder Religionsgemeinschaft erteilt. Es steht in staatlicher Verantwortung, das heißt, unterrichtet wird nach staatlichen Curricula in deutscher Sprache und grundsätzlich durch staatliche Lehrkräfte. Hessen war das erste Bundesland, das den bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht eingeführt hat. Die Zusammenarbeit mit dem türkisch-islamischen Verband DİTİB wurde allerdings wegen der mangelnden Unabhängigkeit vom türkischen Staat beendet. Ethik hingegen ist lediglich Ersatzfach für das ordentliche Lehrfach Religion. Die Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, sind verpflichtet, an einem Ethikunterricht teilzunehmen, in dem ihnen das Verständnis für Wertvorstellungen und ethische Grundsätze und der Zugang zu ethischen, philosophischen und religionskundlichen Fragen vermittelt wird. Das Ziel ist aber bei Original und Ersatz das gleiche. Das Hessische Kultusministerium sieht den besonderen Beitrag des Religionsunterrichts in seiner Orientierungshilfe in ethischen, moralischen und religiösen Fragen.
Die rechtliche Grundlage für den Religionsunterricht in deutschen Schulen, das Grundgesetz, steht dahinter. Professor Josef Isensee, Verfassungsrechtler und einer der hessischen Gutachter zur Zusammenarbeit mit DITIB beim islamischen Religionsunterricht. Guten Tag, Herr Isensee.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Welche Kritikpunkte hatten Sie denn in Ihrem Gutachten an der Arbeit der DITIB? Was kollidiert mit diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben?
Es kollidiert der Umstand, dass der Landesverband Hessen keine Religionsgemeinschaft im Sinne des Grundgesetzes ist. Die Religionsgemeinschaft wird konstituiert durch das gemeinsame Bekenntnis in Distanz zum Staat. Und das ist in dem Einrichtungsbescheid auch deutlich formuliert worden. Da ist von vornherein gesagt, dass eine Gemeinschaft, die durch einen anderen Staat so beeinflusst wird, dass ihre Grundsätze nicht Ausdruck ihrer religiösen Selbstbestimmung sind, nicht Kooperationspartner des Staates, hier des Landes Hessen, sein kann. Mhm. Und dass eben erwartet wird, dass diese Unabhängigkeit des Landesverbandes von der türkischen Religionsbehörde so praktiziert wird, wie das damals vereinbart wurde. Und diese Grundlage des Einrichtungsbescheids, die ist in der Zwischenzeit weggefallen. Mhm. Es war von Anfang an ein Stück Hoffnung da, dass sich der Landesverband eben dann doch verselbstständigen würde und damit in vollem Umfang hier die Erwartungen des Grundgesetzes erfüllt. Das Gegenteil war der Fall.
Aber man wusste ja schon, als die Zusammenarbeit begonnen hat, dass die DITIB kooperiert mit der Türkei in Sachen Imame, Geld, Weisungen. Also ja. Was ist da jetzt so völlig anders?
Zum einen hat man schon von Anfang an hier gesehen, dass hier nicht der Idealzustand, den das Grundgesetz voraussieht, hier gegeben ist. Sonst hätte man ja auch nicht hier deutlich gemacht, was man erwartet. Man hat aber erwartet, dass man sich diesem Zustand nähert. Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Es ist ja ein Bruch in der türkischen Entwicklung inzwischen vollzogen. Und damit ist der Umstand, dass der Landesverband ja Teil einer Weisungskette ist, die über den Zentralverband DITIB in Köln zur türkischen Religionsbehörde Diyanet, zur türkischen Regierung und schließlich zum Staatspräsidenten führt. Diese Weisungskette führt eben dazu, dass DITIB insoweit eine türkische Staatsangelegenheit ist, eine Außenstelle des türkischen Staates und keine Religionsgemeinschaft, wie es übrigens andere Religionsgemeinschaften sind, die in Hessen Religionsunterricht geben. Das ist einmal ja Ahmadiyya, dann gibt es aber auch noch die Aleviten,
wenn jetzt aber zum Beispiel
in kleinerem Umfang ebenfalls Religionsunterricht anbieten.
Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also die mit der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde wird weiter zusammengearbeitet, auch mit den Aleviten, natürlich auch mit der christlichen Kirche. Wir haben den Artikel 7 Absatz 3, von dem wir auch schon gehört haben, in dem Religionsunterricht an sich geregelt ist. Aber wir haben auch den Gleichheitsgrundsatz, Artikel 3 Absatz 3, der in dem Gespräch eben schon angesprochen wurde, nachdem alle Religionen und Religionsgemeinschaften gleich behandelt werden sollten. Wenn wenn man jetzt hergeht und man sagt, man arbeitet mit Ahmadiyya, mit den Aleviten weiter zusammen, mit den christlichen Kirchen auch, macht aber für andere Muslime einen islamkundlichen Unterricht. Kann das denn vor der Verfassung Bestand haben?
Ja, die Verfassung öffnet allen Religionsgemeinschaften den Zugang zum ordentlichen Lehrfach an öffentlichen Schulen, soweit sie eben die Bedingungen einer Religionsgemeinschaft erfüllen. Also das ist keine Frage des religiösen Inhalts, sondern das ist eine Frage der Organisation. Und es muss zur Klarstellung auch nochmal gesagt werden, der DİKİB-Religionsunterricht ist nicht eigentlich ein islamischer Religionsunterricht. Er wird konstituiert durch die türkisch-staatliche DİTİB-Organisation, nicht durch den Islam im Allgemeinen. Und der Islam allgemein ist ja auch gar nicht kirchlich organisiert. Es bildet sich freilich in Deutschland so langsam die Tendenz heraus, dass einzelne Institutionen hier den Islam nach dem Vorbild der Kirchen, jedenfalls in einer gewissen Ähnlichkeit her, institutionell darstellen. Mhm. Das sind aber neue Entwicklungen. Also mit anderen Worten, es kommt nicht auf die Religion als solche an, sondern es kommt auf die Organisationsform einer Religionsgemeinschaft an.
Und das ist, darf ich, wenn ich da nochmal kurz...
Es gibt keine ähnliche staatliche Einrichtung, die in Deutschland Religionsunterricht gibt, wie das eben bisher bei DİTİB der Fall ist.
Also es fehlt eigentlich der Ansprechpartner vergleichbar den christlichen Kirchen.
So ist
man
es.
Sagen kann, mit denen kann man gut zusammenarbeiten. Es ist so nicht ist es. Eine Frage des Inhalts, soweit habe ich das nachvollziehen können. Jetzt ist aber gerade, weil Sie DİTİB eben angesprochen haben und das auch nochmal deutlich gemacht haben, wo Verbindungen und auch Bedenken sind. Jetzt wird DİTİB in Hessen nicht mehr islamischen Religionsunterricht durchführen können und in Rheinland-Pfalz wird genau gerade darüber im Moment verhandelt und das soll dann im Herbst 21 auch unter Umständen ernst werden mit richtigen Verhandlungen mit DİTİB für den islamischen Religionsunterricht in Rheinland-Pfalz ins Geschäft zu kommen. Hamburg wiederum bietet einen interkonfessionellen Religionsunterricht, davon hören wir gleich noch mehr. Also ist es doch auch nochmal Ländersache, wie das Grundgesetz in dem Falle ausgelegt wird?
Also ist es so, zunächst einmal stellt das Grundgesetz den Ländern frei, welche Formen des Unterrichts sie hier bieten. Aber der besondere Status eines Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach, wie das Grundgesetz es definiert, muss ganz bestimmte Bedingungen erfüllen. Also die Hamburger Einrichtung entspricht nicht dem grundgesetzlichen Bild des Religionsunterrichts, aber Hamburg kann ohne weiteres von sich aus einen Religionsunterricht eigenen Typs entwickeln. Und insofern sind die Länder frei. Sie sind aber nicht frei, einen Religionsunterricht im Sinne des Grundgesetzes einzurichten, wenn eine Religionsgemeinschaft vorhanden ist und die es beantragt.
Zum Glück haben wir noch mal einen Verfassungsrechtler draufschauen lassen können. Professor Josef Isensee, ganz herzlichen Dank, einer der hessischen Gutachter in Sachen islamischen Religionsunterricht. Da haben wir viel gelernt. Vielen Dank. Glauben, Lernen, Streit über den Religionsunterricht, der Tag in HR2 Kultur. Noch einmal machen wir die Tür auf zum Religionsunterricht bei Mark Twain. Tom Sawyer soll in der Sonntagsschule Bibelverse auswendig lernen und arbeitet daran, diese Aufgabe kreativ zu lösen.
Die Sonntagsschule dauerte von 9 bis 10:30 Uhr. Danach war Gottesdienst. Zwei der Kinder blieben stets freiwillig da, um sich die Predigt anzuhören, und das dritte blieb ebenfalls aus gewichtigeren Gründen. Als sie an der Tür anlangten, blieb Tom einen Schritt zurück und sprach einen sonntäglich gekleideten Kameraden an. »Hör mal, Bill, hast du einen gelben Zettel?« »Ja.« »Was willst du dafür?« »Was gibst du denn?« »Ein Stück Lakritze und einen Angelhaken. Na, zeig mal her.« Tom wies die angebotenen Gegenstände vor. Sie waren zufriedenstellend und wechselten dem Besitzer. Dann tauschte Tom zwei weiße Glaskugeln gegen drei rote Zettel und ein paar Kleinigkeiten gegen zwei weiße ein. Er lauerte noch mehr Jungen bei ihrer Ankunft auf und kaufte 10-15 Minuten lang weiter Zettel verschiedener Farben. Als es ans Aufsagen der Lektion ging, konnte nicht einer seine Bibelsprüche ohne Stocken wiedergeben. Vielmehr mussten sich alle immer wieder vorsagen lassen. Mit Ach und Krach schafften sie es jedoch und erhielten ihre Belohnung in Form von kleinen blauen Zetteln, auf denen jeweils ein Bibelspruch stand. Jeder blaue Zettel war der Lohn für zwei auswendig hergesagte Verse. 10 blaue Zettel waren so viel wert wie ein roter und konnten dafür eingetauscht werden. 10 rote Zettel galten so viel wie ein gelber. Und für 10 gelbe Zettel überreichte der Herr Vorsteher dem Schüler eine sehr einfach gebundene Bibel, die in jener guten alten Zeit 40 Cent kostete. Wie viele meiner Leser brächten wohl den Fleiß und die Ausdauer auf, 2000 Bibelverse auswendig zu lernen, selbst wenn man ihnen dafür eine doräische Bibel überreichte. Nur den älteren Schülern gelang es, ihre Zettel zu sammeln und bei der lästigen Arbeit so lange auszuhalten, bis sie eine Bibel erhielten. Daher war die Verleihung eines solchen Preises ein seltenes und denkwürdiges Ereignis.
Später schauen wir noch einmal in die Sonntagsschule von Tom Sawyer. Es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie und ob Religionen in den Klassenzimmern eine Rolle spielen. Davon haben wir schon gehört, trotz der rechtlichen Regelung durch das Grundgesetz. Hamburg zum Beispiel hat gerade mit einer ebenfalls bundesweit einzigartigen Form des Religionsunterrichts begonnen. Es ist ein Religionsunterricht für alle an staatlichen Schulen. Unterrichtet werden die Kinder in diesem Fach nicht nur von christlichen Religionspädagogen und Pädagoginnen, sondern auch von Muslimen, Juden und Aleviten. Patrick Seibel berichtet über den interkonfessionellen Religionsunterricht in Hamburg und die, die hinter diesem Projekt stehen.
Wir leben in einer multikulturellen, multireligiösen Stadtgesellschaft. Über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in den Grundschulen haben einen Migrationshintergrund. Und das bedeutet in der Regel auch eine Vielfalt der Religionen und Konfessionen, die in ihren Elternhäusern gepflegt werden.
Für Jochen Bauer ist der Religionsunterricht für alle eine Mission. Er hat ein Fachbuch darüber geschrieben und koordiniert das Konzept bei der Hamburger Schulbehörde. Die neuen Religionslehrkräfte erhalten eine besondere Universitätsausbildung, zugeschnitten auf die Hamburger Verhältnisse.
Wir haben mit der Universität ein Konzept verabredet, dass jeder Lehrkraft zwar natürlich einen Schwerpunkt in der eigenen Religion hat, aber eben auch Grundkenntnisse und Grundverständnisse in anderen Religionen erwirbt, indem an den dortigen Theologien eben Kurse belegt werden.
Ramesh Savistani gehört zu den ersten Absolventinnen des neuen Studiengangs für die verschiedenen Religionen. Ihr zweites Fach ist Biologie. Die Muslimin hat zunächst 4 Semester evangelischen Religionsunterricht studiert, dann konnte sie zum neuen muslimischen Studiengang wechseln.
Was sich verändert hat, ist, dass plötzlich auch mehr Seminare sozusagen belegt worden sind, die interreligiös waren. Das heißt, wir haben einmal einen Überblick in den Buddhismus, im Judentum. Und das, glaube ich, hatten wir vorher mit nur evangelischem Religionsunterricht auf Lehramt nicht gehabt.
Ramesh Savistani hat schon Unterrichtserfahrung als Vertretungslehrerin gesammelt. Seit vorgestern steht sie im Referendariat.
Und das ist, glaube ich, das, was wir wirklich in der Lage sind, uns nach an diesem Studium standhaft hinstellen zu können und sagen zu können, ja, ich bin Muslimin, aber ich bin genauso offen und ich möchte genauso, dass so wie meine Religion akzeptiert wird, dass alle anderen Religionen auch akzeptiert werden. Beziehungsweise nicht nur akzeptiert, sondern toleriert, respektiert mit allem, was dazugehört.
Bisher seien die evangelischen Lehrkräfte häufig nicht ausreichend über den Islam informiert gewesen, meint Özlem Nas, Vertreterin der Schura, dem Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg. Sie hofft auf eine qualitative Verbesserung in der Didaktik und betont, wie wichtig es aus ihrer Sicht, vor allem für junge Muslime ist, ihre Religion auch von staatlich geprüften muslimischen Lehrern vermittelt zu bekommen.
Das ist sehr identitätsstärkend und bereitet auf all diese Diskussionen, die in der Gesellschaft vorhanden sind, wo Schülerinnen und Schüler oftmals auch sehr verunsichert sind und meist auch als Muslime immer Stellung beziehen müssen, wo sie sich rechtfertigen müssen. Und wenn sie darauf vorbereitet werden, im Religionsunterricht auf eine Kultur des Dialogs, auf eine Kultur der Toleranz, der Anerkennung, des Austausches, ist das etwas, was insgesamt für Hamburg als Stadt den Zusammenhalt stärken wird.
Laut Staatsvertrag hätten die Religionsgemeinschaften auf eigenen Religionsunterricht bestehen können. Dass sie dennoch auf die bisherige Trägerin, die evangelische Kirche, zugegangen sind mit dem Wunsch, die Kinder weiter gemeinsam zu unterrichten, wertet Kirsten Fehrs, Bischöfin der evangelischen Nordkirche für Hamburg und Lübeck, als Beweis für den Erfolg des bisherigen Hamburger Weges.
Die Religionslehrerinnen und Lehrer haben die Aufgabe, einerseits bekenntnisorientiert ihre jeweilige Religion zu unterrichten und zugleich dialogisch die anderen Religionen in den Blick zu nehmen. Und das ist schon auch ein anspruchsvolles Lehrer- und Lehrerinnenmodell und braucht Ressourcen.
Mittlerweile hat auch die katholische Kirche ihre frühere Zurückhaltung aufgegeben. Sie prüft in einem Pilotversuch, dem Modell beizutreten, sagt Christopher Häb, Leiter der Abteilung Schule und Hochschule des Erzbistums Hamburg.
Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir bei diesem weiterentwickelten religionsunterrichtlichen Format hier in Hamburg sehen, dass er deutlicher konfessionelle Schwerpunkte setzt. Uns reizt gleichwohl aber auch das dialogische Prinzip, auf dem dieser Religionsunterricht fußt. Wir glauben, dass damit tatsächlich ein religionsunterrichtliches Modell hier in Hamburg gefunden worden ist, das auch der Situation dieser Stadt durchaus entspricht.
Sagt die katholische Stimme im Beitrag von Patrick Seibel über interkonfessionellen Religionsunterricht in Hamburg. Michael Schmidt-Salomon von der Giordano-Bruno-Stiftung, guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind seit langem ein Kritiker des Religionsunterrichts an den Schulen überhaupt. Ist das denn nach Ihrem Geschmack, was wir eben gehört haben, der interkonfessionelle Religionsunterricht?
Nun ja, man muss in dem Zusammenhang natürlich wissen, dass dieses Modell geboren wurde aus einer Notlage. Denn die Hamburger Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen mehrheitlich konfessionsfrei und das hat dazu geführt, dass eben sehr viel weniger Kinder in den traditionellen Bekenntnisunterricht gehen. Nun versucht man aus dieser Not eine Tugend zu machen. Es ist aber leider so, dass auch dieses Modell verfassungsrechtlich bedenklich ist, denn es handelt sich hierbei eben nicht um einen bekenntnisfreien oder einen eindeutig bekenntnisorientierten Unterricht, wie es in Artikel 7.3 des Grundgesetzes formuliert worden ist, sondern um einen merkwürdigen Mischtyp. Und pädagogisch daran ist natürlich bedenklich, dass hier ein Graben geschaffen wird zwischen den nominell konfessionsgebundenen Kindern, die diesen Religionsunterricht erhalten, und den konfessionsfreien Kindern, die dies eben nicht tun. Und das Problem hier ist, dass dieses Modell eben nicht weit genug geht, wenn es darum gehen soll, einen Dialog zu schaffen über alle weltanschaulichen religiösen Grenzen hinweg, dann muss man ein gemeinsames Fach für alle Kinder und Jugendlichen schaffen.
Also eben der Verfassungsrechtler, der Herr Isensee, sagte ja, das ginge durchaus, dass man in den Ländern dann unterschiedlich agiert. Aber wenn wir uns jetzt von dem Hamburger Modell mal etwas wegbewegen, Sie hätten gern eine andere Form von Unterricht. Wir haben aber eben auch in der Sendung schon gehört, dass es durchaus eben in dem Fall von dem Herrn Balnus, der selbst auch islamischer Religionslehrer ist, nochmal betont wurde, wie wichtig das ist, ein Austausch über die Fragen des Lebens auch unter und mit einer religiösen Perspektive zu haben, eine Form von Bildung, Einschätzung zu Auslegungen religiöser Grundlagen. Das teilen ja durchaus auch christliche Religionslehrer, diese Ansicht. Das würde ja alles dann fehlen.
Das würde nicht fehlen. Es würde in einem ganz anderen Format passieren, nämlich in einem Format, das meines Erachtens einem modernen Verfassungsstaat, einer offenen Gesellschaft sehr viel eher entsprechen würde. Wir würden nämlich den Kindern ermöglichen und den Jugendlichen ermöglichen, dass sie gemeinsam über die zentralen Fragen des Lebens sprechen, über die Werte des Zusammenlebens, über den Sinn des Lebens. Und wir würden sie nicht mehr in staatlich geförderten Echokammern aufwachsen lassen. Es ist ist da verrückt, dass wir ausgerechnet bei den großen Fragen des Lebens über Gott und die Welt, die Entstehung des Universums und den Sinn des Lebens, die Kinder in solche künstlichen Filterblasen bringen. Und das führt dann sehr häufig zu einer identitären Zuspitzung, dass man sich nur noch darüber definiert, beispielsweise Sunnit oder Schiit zu sein. Dabei sollten wir eigentlich, wenn wir zusammenleben wollen, in dieser Gesellschaft erkennen, dass uns untereinander sehr viel mehr verbindet als trennt. Wir sollten also diese identitären Angebote ein bisschen runterschrauben und den offenen Dialog ermöglichen, zumal es ja auch gar nicht so ist, dass es sunnitische, schiitische, evangelische und katholische Kinder gäbe. Es gibt nur Eltern, deren die entsprechende weltanschauliche Präferenzen haben. Und ich denke, es ist die vornehmste Aufgabe des Staates, das ist die Bildungsaufgabe schlechthin, allen Kindern, gleich aus welcher Familie sie stammen, im Namen der Chancengleichheit Zugang zu Wissensquellen zu verschaffen, die ihnen in ihrem Elternhaus womöglich verschlossen bleiben.
Aber das ist doch wieder ein Argument für das Hamburger Modell interkonfessioneller Religionsunterricht. Da kann man sich doch begegnen.
Ja, aber das ist eigentlich das Argument für einen gemeinsamen Unterricht, in dem das getan wird, was man eigentlich in der Schule tun sollte, nämlich Erkenntnisse vermitteln und keine Bekenntnisse. Das ist ja ein Fremdkörper im schulischen Lehrplan, dass wir da etwas haben, wo Kinder systematisch auf eine spezifische Weltsicht getrimmt werden. Das ist widerspricht dem Konzept der Bildung, auch der Allgemeinbildung, das seit Comenius ja allen alles vermitteln will. Wir spitzen es zu, wir manipulieren Kindern. Stellen Sie sich einmal vor, wir würden im politischen Sektor genauso agieren. Wir würden den Kindern von CDU-Wählern einen CDU-Parteiunterricht geben und den Kindern von SPD-Wählern einen SPD-Parteiunterricht. In dem Fall wäre uns allen klar, dass es sich hier um eine Form von Manipulation handelt und nicht um eine Form von Bildung.
Jetzt stehen aber die Religionen anders da vor dem Grundgesetz als die SPD und die CDU, wie Sie es gerade beschrieben haben, sondern wir haben auch schon gehört, von dem Artikel 7 Absatz 3, der eben diesen Religionsunterricht vorsieht. Das heißt, Sie haben verfassungsrechtlich eigentlich keine Chance oder sehen Sie da eine Möglichkeit?
Ja, das ist ja das, was man immer wieder ergänzen muss. Leider auch in dem Beitrag eben. Da wurde gesagt, der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Im Grundgesetz steht aber wörtlich, der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Dass diese Ausnahme immer herausgenommen wird, ist symptomatisch. In bekenntnisfreien öffentlichen Schulen könnte über diese Fragen der Religion und der Weltanschauung genauso gesprochen werden, wie man es eigentlich von einer öffentlichen Schule erwarten dürfte, nämlich weltanschaulich neutral, rational und evidenzbasiert.
Die müssten sich aber dann erst bekenntnisfrei erklären, oder wie geht das?
Ja, das Problem ist, dass wir im Moment, obwohl das im Grundgesetz steht, keine einzige Schule dieser Art haben. Es gibt in keiner, also ich meine, wir haben natürlich die Ausnahmen von Bremen, Berlin und Brandenburg, ja, wo im Prinzip auch schon ein Fach gegeben wird, in dem die Kinder zusammenkommen und nicht spezifisch weltanschaulich religiös voneinander getrennt werden. Aber ansonsten gibt es keine bekenntnisfreien Schulen in Deutschland. Und das wäre eine ganz große Chance, eine große pädagogische Chance und es wäre auch eine große politische Chance, denn damit könnten wir diesen gordischen Knoten zerteilen. Mhm. Denn das ist ja wahr, wir können Christen nicht zugestehen, was wir Muslimen verweigern. Insofern ist das, was jetzt in Hessen passiert, vor dem Hintergrund eines weltanschaulich neutralen Staates unglaublich schwierig. Ich bin von Anfang an dagegen gewesen, mit DITIB gemeinsam einen Islamunterricht zu machen. Aber wenn wir diese Prinzipien ernst nehmen, dann bedeutet das eben auch, dass wir auch bei den christlichen Religionsgemeinschaften genau hinschauen können. Mhm. Wenn wir sagen, DITIB ist abhängig von der Türkei, das ist sehr richtig, dann müssen wir aber auch sagen, der katholische Religionsunterricht ist abhängig von einem Staat, der heißt Vatikan. Und, ja, deswegen, und das sind die gleichen Prinzipien und wir müssen die einfach ernst nehmen.
Ethikunterricht für alle fordert deswegen Michael Schmidt-Salomon von der Giordano-Bruno-Stiftung. Besten Dank. Glauben lernen, Streit über den Religionsunterricht, der Tag in HR2 Kultur. Und noch einmal gehen wir in die Sonntagsschule bei Mark Twain. Besuch ist eingetroffen. Leute, die sich einen Einblick verschaffen wollen, darunter der Kreisrichter, eine erlauchte Persönlichkeit und der Sonntagsvorschulsteher Mr. Walters.
Sag dem Herrn, wie du weiter heißt, Thomas, fiel Walters ein. Und nenne ihn Sir. Vergiss nicht, was ich gehört. Thomas Sawyer, Sir. Richtig, so ist's brav. Bist ein prächtiger Junge. Ein prächtiger kleiner Mann. 2000 Bibelsprüche ist viel, sehr, sehr viel. Und die Mühe, die du dir beim Lernen gegeben hast, wird dich nicht reuen, denn Wissen ist mehr wert als alles Übrige in der Welt. Und jetzt? Sagst du mir hier sicher gern etwas von dem auf, was du gelernt hast. Ich weiß, du tust es gern, denn wir sind stolz auf kleine Jungen, die gut lernen. Gewiss kennst du die Namen aller 12 Apostel. Willst du mir sagen, wie die ersten beiden hießen, die zu Jüngern ernannt wurden? Tom zupfte an einem Knopf und sah blöde drein. Dann errötete er und senkte den Blick. Tom zauderte noch, und sagte dann, David und Goliath.
Sonntagsschule bei Mark Twain. Einen staatlichen Rahmen braucht dieser Religionsunterricht nicht. In Hessen wird die Kooperation mit dem Landesverband von DITIB beim islamischen Religionsunterricht beendet. Zu stark ist die Verbindung zum Bundesverband, zu stark die Verbindung zur türkischen Religionsbehörde. Eine Einflussnahme der Türkei in deutsche Klassenzimmer wird befürchtet. Kommen wir noch einmal zurück zu unserem Ausgangspunkt und weiten gleichzeitig die Perspektive. In der Türkei ist eine politische Einmischung durch die Religionsgemeinschaften unerwünscht. Es gilt keine absolute Trennung von Religion und Staat, sondern eine staatliche Kontrolle der Religion. Wie das genau aussieht, nicht nur beim Religionsunterricht, beschreibt Christian Wuttgereit.
Wenn die Muezzine in der Türkei zum Gebet rufen, tun sie das nicht nur im Namen Allahs, sondern auch im Namen des Staates. Denn die Muezzine und Imame der rund 85.000 Moscheen sind Beamte des Präsidiums für religiöse Angelegenheiten, kurz Diyanet. Diese Behörde regelt die Ausbildung des gesamten religiösen Personals für die Moscheen und benennt die örtlichen Muftis, die zum Beispiel für Rechtsgutachten, sogenannte Fatwas, zuständig sind. Dr. Kemal Bozay, Professor an der Internationalen Hochschule Düsseldorf, kritisiert:
Es findet eine sehr starke Dominanz des sunnitischen Islam statt, der auch staatlich kontrolliert wird und der auch staatlich geprägt wird.
Mit anderen Worten, große Minderheiten wie die Aleviten oder kleine wie die Schiiten fühlen sich durch die Diyanet-Behörde nicht vertreten. Deren zum Teil sehr konservative Auslegung des Korans sehen westlich orientierte Türken als Rückschritt. So sorgte etwa Anfang 2016 eine Fatwa für Diskussionsstoff, in der Verlobten verboten wird, in der Öffentlichkeit Händchen zu halten. Für Empörung sorgte der Chef der Behörde, Ali Erbasch, gerade vor kurzem, als er bei seiner Predigt zum diesjährigen Fastenmonat Ramadan das Coronavirus mit Homosexualität in Verbindung brachte.
Islam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor.
Der Islam betrachtet Unzucht als Sünde und verurteilt Homosexualität. Sie führt zu Krankheiten und treibt Generationen ins Verderben. Lasset uns gemeinsam vorgehen, um die Menschheit vor diesem Übel zu bewahren.
Birlikte mücadele edelim.
Während die Anwaltskammer Ankara forderte, den Chef der Religionsbehörde abzusetzen, stellte sich Staatspräsident Erdogan demonstrativ hinter Erbasch. Ein Angriff auf den Diyanet-Präsidenten sei ein Angriff auf den Staat.
Was er sagte, ist von vorne bis hinten richtig. Natürlich sind die Worte unseres Präsidenten für religiöse Angelegenheiten nur für diejenigen verbindlich, die sich als Muslime definieren. Für alle anderen sind diese Aussagen lediglich eine Sichtweise.
Erbasch und seine Behörde unterstehen direkt Staatspräsident Erdogan. Seit der mit seiner islamisch-konservativen AKP an der Macht ist, baute er die Diyanet-Behörde massiv aus. Inzwischen verfügt sie über 179.000 Mitarbeiter. Ihr Budget wurde 2019 trotz Wirtschaftskrise um 36% erhöht und liegt in diesem Jahr bei 11,5 Milliarden Lira, umgerechnet etwa 1,5 Milliarden Euro. Das ist mehr als die meisten anderen Ministerien bekommen. Ein Teil des Geldes ist zum Beispiel für Korankurse
Kurse für syrische Flüchtlinge vorgesehen. Als Staatsgründer Atatürk die Behörde 1924 ins Leben rief, ging es ihm darum, in der jungen laizistischen Türkei die Religion unter staatliche Kontrolle zu bringen. Mit dem zunehmenden Einfluss religiöser Kräfte sei dieses Prinzip aber immer mehr demontiert und sogar umgekehrt worden, sagt Soziologieprofessor Bosay.
Und dass im Zuge der AKP-Regierung diese Demontage weiter forciert wurde und dass der Religionsaspekt sehr stark auch mit politisierten Elementen in Verbindung steht.
Das zeigt sich auch bei der deutschen Vertretung der Diyanet, der türkisch-islamischen Union DİTİB. Nicht nur, dass alle Imame der 900 DİTİB-Moscheen in Deutschland von der Diyanet-Behörde entsandt und finanziert werden. Wie in der Türkei gibt Ankara auch für Deutschland die Inhalte der Freitagspredigten zentral vor. DİTİB ist damit nichts anderes als Erdogans verlängerter Arm nach Deutschland. Und der ultraorthodoxe Behördenchef Erbaş ist damit nicht nur in der Türkei die höchste religiöse Instanz, sondern auch in den deutschen DİTİB-Moscheen.
Christian Buttgereit über die Trennung von Kirche und Staat in der Türkei oder die Nicht-Trennung. Die befürchteten Verbindungen in die Türkei sind der Hauptgrund, warum der islamische Religionsunterricht in Hessen in Zukunft nicht mehr mit dem Moscheeverband DİTİB zusammen angeboten wird. Lothar Bauer-Ochse von der Kirchenredaktion ist jetzt im Studio. Säkularismus in der Türkei ist also ein hinkendes Modell, wie wir das gehört haben, wenn auch anders, aber trotzdem wie in Deutschland nicht Fisch, nicht Fleisch, also auch durchaus inkonsequent.
Ja, manche nennen es inkonsequent. Gerade dieser Begriff hinkende Trennung, der wird tatsächlich sehr oft verwendet auf die Situation in Deutschland, aber tatsächlich ganz umgekehrt als jetzt in der Türkei, wo wir ja eher einen laizistischen Staat im Anspruch haben, der aber die Religion kontrolliert, ist es in Deutschland umgekehrt, dass man schon sagt, Staat und Religion, Staat und Kirchen sind getrennt, aber der Staat ist sich sozusagen bewusst, da ist ja dieser klassische Satz, der Rechtsstaat ist angewiesen auf Voraussetzungen, die er eben selbst nicht schaffen kann. Und deswegen sind zivilgesellschaftliche Akteure aufgerufen, quasi an dieser, ja, man könnte sagen, Wertorientierung, Grundorientierung der Gesellschaft mitzuwirken. Also da haben wir im Grunde eine Zurücknahme des Staates, der sagt, wir kontrollieren eben nicht alles, sondern wir laden die Mitglieder der Gesellschaft, auch die Institutionen, die gesellschaftlichen, die zivilgesellschaftlichen Kräfte ein, ihren Teil beizutragen. Und das gibt es dann in vielen Bereichen, im sozialen Bereich, im Bildungsbereich, im Wissenschaftsbereich, im medizinischen Bereich, im ethischen Bereich, versucht man dann auch tatsächlich klare Vereinbarungen zu treffen, wo tatsächlich auch am Ende auch Geld fließt zum Teil.
Die berühmte Res Mixta ist das dann, also diese Kooperation. Jetzt haben wir verschiedene Ansichten gehört schon in der Sendung. Zuletzt die Forderung nach einem konfessionell ungebundenen Ethikunterricht. Man könne sich ja auch da über Werte austauschen. Wäre das dann die Lösung aller Probleme, die man jetzt auch mit dem islamischen Religionsunterricht hat?
Ich würde gerne dagegen sagen, diesen Satz, das Bekenntnis ist nicht das Problem. Und deswegen ist auch die Suche nach einem sozusagen bekenntnisfreien Religionsunterricht nicht die Lösung. Bekenntnis ist nicht das Problem, jedenfalls nicht dann, wenn es sich absolut setzt, wenn es sagt, nur ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen und keiner außer mir hat den richtigen Weg erkannt. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich in...
Dann ist es das Problem.
Dann ist es ein Problem, aber die Zeit haben wir, glaube ich, zumindest hier in Deutschland auch bei allen Religionsgemeinschaften überwunden. Ich würde auch Herrn Schmidt-Salomon insofern widersprechen, dass es tatsächlich nicht nur Eltern gibt, die bekenntnisorientiert sind und ihre Kinder dahin bringen wollen, sondern wir erleben gerade in den letzten Jahren, dass es oft Jugendliche gibt, die sich in einer Weise einem Bekenntnis anheimwerfen, dass ihren Eltern die Haare zu Berge stehen. Da haben wir tatsächlich diese Bewegung und auch gerade aus so einer Situation, und das haben wir nicht nur bei muslimischen Jugendlichen, sondern auch bei christlichen, ist es durchaus wichtig, in der Schule einen Ort zu haben, wo einerseits das Bekenntnis respektiert wird. Ich glaube, bin auch überzeugt, Religion kann man nur von innen kennenlernen und gleichzeitig muss man einen Ort haben, wo man ins Gespräch kommt. Nicht zu Hause, auch nicht in der Gemeinde oder in der Koranschule oder in der Talmudschule, sondern dass man einen Ort hat, wo man mit anderen zusammentrifft, damit man lernen kann, der andere hat auch ein Bekenntnis, das ist ihm genauso wichtig wie meins, aber es ist ein anderes und wir können trotzdem miteinander sprechen. Deswegen könnte man bekenntnisorientierten Religionsunterricht aber in einer Fächergruppe zusammenfassen, wo auch dann die Bekenntnisfreien, also aus dem Ethikunterricht, in Projekten oder in Phasen tatsächlich zusammen arbeiten, um zu lernen, wie der andere denkt und fühlt und glaubt.
Das war ja genau auch eins der Hauptargumente für den islamischen Religionsunterricht, genau, und für die Einführung, dass man es eben nicht hinter verschlossenen Moscheetüren passieren lassen will, genauso wenig wie bei den christlichen Religionsunterrichten, dass man nicht sagt, das machen irgendwelche Institutionen, sondern am Samstag oder Sonntag, sondern wir machen das im Rahmen der staatlichen Schule.
Ja? Genau, weil nur eben in einem solchen staatlichen Kontext dann tatsächlich auch der Staat gucken kann, werden da die Werte vermittelt, die tatsächlich das gesellschaftliche Zusammenleben fördern. Wird da über Frieden, Freiheit, Befreiung, persönliche Entwicklung gesprochen oder wird der andere niedergemacht, werden Abhängigkeiten geschaffen? Das kann der Staat an der Stelle tatsächlich mit kontrollieren.
Also da sind doch immer wieder diese Punkte, an denen man sagen muss, ja, so eine richtige Trennung von Staat und Religion und Staat und Kirche haben wir eben auch nicht. Zum Beispiel haben wir auch christliche Feiertage wie morgen Christi Himmelfahrt und wir haben davon mehrere, nur drei nicht kirchliche, Neujahr, 1. Mai, 3. Oktober. Spanien macht es zum Beispiel so, dass sie sagen, jeder christliche oder kirchliche Feiertag wird mal einfach auf den nächsten Sonntag verschoben. Wir sind zwar katholisch, aber wir trennen Religion und Staat. Wäre das vielleicht auch ein Modell für Deutschland?
Könnte man diskutieren. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, dass man eigene Feiertage hat, dass man die nicht sozusagen beim Wochenende mit abfrühstückt, sondern ich glaube, das wissen wir aus vielen Bereichen, dass es gut ist für eine Gesellschaft, sich Zeit zu nehmen für bestimmte Themen. Und solche Feiertage, die sind natürlich einfach historisch überliefert aus einer Zeit, wo diese Gesellschaft noch mehrheitlich christlich war. Aber die Frage ist eigentlich immer, transportiert ein bestimmter Feiertag vielleicht ein Thema, dass auch eine säkulare Gesellschaft sich gut mal zumuten kann. Also reden wir über den Karfreitag, vielleicht den sperrigsten Feiertag überhaupt. Aber braucht eine Gesellschaft auch diesen Tag, wo sie wahrnimmt, es gibt Leiden in der Gesellschaft, Menschen werden aufs Kreuz gelegt, unschuldig, verfolgt, hingerichtet. Das wäre zum Beispiel ein Thema, das der Karfreitag transportiert. Ich finde, Himmelfahrt ist auch ein ganz moderner Feiertag, weil er die Frage aufstellt, wie leben wir eigentlich ohne Gott? Denn das Thema am Himmelfahrtstag ist, dass Jesus in den Himmel fährt, weg ist und seine Jünger stehen etwas ratlos auf der Erde herum. Und diese Frage, was heißt das eigentlich, auch mal ohne Gott zu leben, gerade so in einer Krisenzeit wie jetzt, ist auch für eine Gesellschaft eine heilsame Herausforderung, finde ich.
Deutschland ist ein säkularer Staat, aber es ist ein Mischmodell, in dem auch Religionsunterricht seinen Platz hat und seinen Ursprung, sagt Lothar Bauer-Ochse von der hr-Kirchenredaktion. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Nachhören können Sie uns wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek. Jetzt gleich geht's hier weiter mit Stage at 7 live aus dem Sendesaal. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.